Guten Morgen, ihr Lieben, und einen gesegneten Sabbat. Auch allen unseren Zuschauern, unseren Gästen am Livestream, schön, dass ihr dabei seid. Auch euch Gottes Segen. Wir wollen gemeinsam heute Morgen uns ein ganz aktuelles Thema anschauen. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Kommende Kriegszeiten. Ich habe die Bibeltexte und auch die Zitate von Ellen White, die wir uns heute anschauen wollen, mitgebracht. Sie werden hinter mir an die Leinwand geworfen. So sind wir ein bisschen schneller mit den Versen. Aber ihr könnt natürlich auch die Bibelverse oder sogar die Zitate, wenn ihr schnell genug seid, mit aufschlagen. Beginnen möchte ich mit einem Vers aus Propheten und Könige auf Seite 375. Dort heißt es: Die Gegenwart ist für alle Menschen von überragendem Interesse. Herrscher und Staatsmänner, Inhaber von Vertrauens- und Machtstellungen, nachdenkende Männer und Frauen aller Schichten verfolgen aufmerksam, was um uns her geschieht. Sie beobachten die Beziehung zwischen den Nationen. Sie bemerken die starke Erregung, die sich aller irdischen Elemente bemächtigt und erkennen, dass sich etwas Großes und Entscheidendes anbahnt, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise ist. Das klingt aktueller denn je, oder? Das ist das, was wir gerade sehen. Das ist das, was gerade in der Welt stattfindet. Und nicht nur wir als Christen, die wir die Bibel kennen, sondern auch Menschen, die in die Bibel noch nie hineingesehen haben in Europa, merken gerade, irgendetwas stimmt nicht. Es bahnt sich eine gewaltige Krise an. Nun, ein Text, den wir in den letzten wahrscheinlich Monaten uns öfter mal angeschaut haben, ist dieser Text aus Matthäus 24. Das ist die Endzeitpredigt von Christus. Und dort sagt er zu seinen Jüngern: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Und ganz ehrlich, wie oft haben wir in den letzten vielleicht 2 Jahren uns diesen Text angesehen, sowohl im Gottesdienst als auch zu Hause in der Andacht drüber nachgedacht, über diesen Vers? Ich meine, wahrscheinlich jeder von uns immer mal wieder, oder? Und diese Dinge, die erfüllen sich gerade, so sieht es aus in der Welt. Ich lese aus Testimonies Band 5, Seite 753. Auf dem Ölberg wiederholte Christus seine Ankündigung der furchtbaren Gerichte, die seinem zweiten Kommen vorhergehen sollten. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und dann kommt dieser ganze Vers oder Versabschnitt, den wir gerade gelesen haben. Und dann sagt sie: Während diese Prophezeiung teilweise bei der Zerstörung Jerusalems in Erfüllung ging, werden sie in den letzten Tagen ihre volle Bedeutung erlangen. Also Christus sprach zu den Jüngern und sagt: Ihr werdet das sehen. Da werden Kriege sein und Kriegsgerüchte und diese verschiedenen Dinge, die wir gerade gelesen haben. Und jetzt wissen wir, damals, als Jerusalem belagert wurde, erfüllte es sich teilweise, aber eben noch nicht ganz. Am Ende werden wir es dann sehen. Und ich denke, wir alle haben so viel Geschichtsverständnis, dass wir uns so ungefähr vorstellen können, was damals in Jerusalem los war. Wenn wir uns die Belagerung von Jerusalem ansehen, 70 nach Christus, wie die Stadt eingeschlossen wurde, wie Hunger in dieser Stadt ausbrach, wie Menschen dort gestorben sind, Kriegszustand. Es war ein furchtbares Desaster in Jerusalem. Nun, was genau passierte eigentlich alles damals, von dem Christus sprach, was sich nur teilweise in Jerusalem erfüllt hat? Nun, das sind verschiedene Dinge, die er angesprochen hat, und ich will die mal so ein bisschen auf die heutige Zeit projizieren. Denn es wurde ja zum Beispiel gesprochen von diesen Naturkatastrophen oder Erdbeben-Naturkatastrophen. Nehmen diese zu heute, merken wir immer mehr, dass sich Naturkatastrophen weltweit, aber auch in Europa und sogar in Deutschland häufen. In der Tat, oder? Vor gar nicht langer Zeit haben wir diese Katastrophen hier vor Ort, also im Ahrtal und Umgebung, aber auch bis nach Bayern hinein gesehen. Flüsse traten über ihre Ufer, haben ganze Städte zerstört. Das sehen wir jetzt sogar mittlerweile schon in Deutschland. Weltweit hat es noch viel größere Ausmaße. Nun, wenn Naturkatastrophen auftreten, dann passiert ja normalerweise immer auch das, was sozusagen der Rattenschwanz hinterher ist. Also eine Naturkatastrophe folgt normalerweise eine Seuche oder eine Verschmutzung des Trinkwassers vielleicht oder Krankheiten, die sich dort ausbreiten. Was diese Krankheiten, oder dass diese Krankheiten nicht nur unsere Gesundheit angreifen, das haben wir in den letzten Monaten auch alle erlebt. Sie greifen unsere Gesundheit an, aber eben auch die Gesetze der Freiheit der Länder. Das ist, glaube ich, das, was wir alle in den letzten Monaten gesehen haben. Tatsächlich, da waren Naturkatastrophen, aber auch Seuchen sozusagen, die nachhaltig etwas machen mit unseren Gesetzen, mit unseren Ländern weltweit. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur sagen, naja, da ist irgendwie in dem Falle zum Beispiel diese Corona-Wellen, die kommen und die Menschen krank machen. Jetzt die Befürchtung von vielen Experten, dass es heißt, naja, wir wissen nicht, wie sicher diese Impfungen sind, die so viele Millionen Menschen bekommen haben. Wer weiß, was da noch hinterherkommt. Also tatsächlich, wir müssen uns auf einiges einstellen. Wir wissen es nicht, es ist noch ein bisschen spekulativ. Aber wenn einige der Experten recht haben, dass tatsächlich das Immunsystem geschwächt wird von diesen Impfungen, dann können wir uns auf was einstellen in Zukunft. Ob das stimmt, wissen wir noch nicht. Es gibt gerade so ein paar Studien dazu, die sowas behaupten, ob das so ist oder nicht. Aber es wäre natürlich dann ein sehr deutliches Indiz dafür, dass die Krankheiten natürlich zunehmen. Wenn jetzt alles aufgrund von diesen Corona-Bestimmungen und Maßnahmen, die wir gesehen haben, wurde die Welt sehr geregelt. Also alles wurde sehr abgestimmt, staatlich organisiert, kontrolliert. Und das individuelle Leben wurde ziemlich eingeschränkt. Wir merken das ja auch jetzt noch, nach 2 Jahren. Und danach, was soll danach kommen? Nun, wir wissen, Naturkatastrophen, Seuchen. Und dann spricht Christus von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen haben wir gesehen, dass das, was sich schon lange angestaut hat, seit etwa 2014 an der Grenze der Ukraine, das ist jetzt tatsächlich eingetreten. Tatsächlich gab es jetzt einen russischen Überfall auf die Ukraine. Und ich meine, wir reden hier von Europa. Also wir sehen in unserem eigenen oder auf unserem eigenen Kontinent bricht plötzlich ein Krieg aus. Die Menschen liegen uns natürlich am Herzen, die tun uns leid, was wir da sehen. Man wird über Nacht überfallen, das Land wird übernommen. Es ist schwierig zu sagen, wer daran jetzt die Schuld trägt, und ich will das von hier vorne auch gar nicht tun, zu sagen, das liegt an Russland oder an der NATO, aber wir sehen, was da die ganze Zeit gebrodelt hat und was da vorging. Und jetzt sehen wir diesen Angriff, und dieser Angriff ist ja gar nicht ohne, weil wir sprechen hier nicht von irgendwie zwei kleinen Staaten, die sich streiten, wo man irgendwie schlichten könnte oder eingreifen könnte. Wir sprechen hier von einer der größten Weltmächte, Russland, die ein europäisches Land hier angreift. Putin hat sehr deutlich gemacht, als er darüber sprach, was mit diesem Krieg hier auf sich hat. Er sagte, jeder, der versucht, sich bei uns einzumischen oder mehr noch, eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und zu solchen Konsequenzen führen wird, wie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Also Putin spricht ja eine Drohung aus. Er sagt, er überfällt die Ukraine. Sollte irgendein anderes Land angreifen, sagt er, wird es Konsequenzen geben, die die Welt noch nie gesehen hat. Eine ziemlich bedrohliche Situation, wenn wir uns die Militärmacht von Russland vorstellen. Also Russland ist die größte Atommacht der Welt. Die USA hat die stärkste Luftwaffe, Russland die meisten Atomwaffen, China die größte Armee. Und so sind das so die Supermächte in der Welt. Und die sind jetzt mitten in einem Krieg verwickelt auf europäischem Boden. Also wir wissen nicht, welche Ausmaße das annimmt. Wir alle hoffen und beten dafür, dass dieser Konflikt schnell beigelegt wird. Aber wir dürfen, glaube ich, wissen aus dem prophetischen Wort, dass selbst wenn dieser Konflikt beigelegt wird, dass es dabei nicht bleiben wird. Also wir können uns da auf was einstellen. Nun, wozu führen diese Kriege? Wozu wird das führen, was wir jetzt gerade sehen in der Ukraine? Was wird das auslösen? Nun, Russland wird jetzt sanktioniert von verschiedenen Ländern. Russland selbst wird auch seine Exporte einschränken. Wir in Deutschland haben es ja, oder wir werden es ja direkt miterleben. Nord Stream 2 ist gebaut, wird wahrscheinlich gar nicht in Kraft gesetzt werden. Also unsere Gasversorgung. Das heißt, wir werden im Land wohl eine Teuerung erleben. Und zwar nicht ohne. Auch viele Lebensmittel werden wahrscheinlich knapp werden. Es wird also nicht nur in Europa, sondern wohl auch global wirtschaftliche Auswirkungen haben, dieser Krieg, den wir gerade sehen. Denn der Welthandel ist ja vernetzt. Das heißt, es wird Teuerung geben, es werden wenig Güter zur Verfügung stehen. Und ich glaube, vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu sagen, dass wir uns vielleicht vorbereiten sollten, dass wir vielleicht Lebensmittel bereithalten sollten für eine Zeit, in der es wenig davon geben wird. Dass wir zumindest uns und die Menschen in unserer Umgebung mit dem Nötigsten versorgen können in dieser Zeit. Nun, was wird in dieser Zeit mit dem Volk Gottes eigentlich passieren? Und das ist ganz Interessantes, was Ellen White erzählt, wenn das nun kommt in die Welt, also wenn diese letzten Ereignisse jetzt eintreten. Also die Naturkatastrophen, dann natürlich die Kriege, die Seuchen und auch natürlich in dem Fall hier der Welthandel, die Hungersnöte, die vielleicht ausbrechen werden. Ellen White sagt dann, was im Volke Gottes passiert und auch in der Welt. Und ich will das mal zitieren aus Testimonies Band 1. Sie sagt, ich sah die Erdenbewohner in äußerster Verwirrung. Krieg, Blutvergießen, Mangel, Hungersnot und Pestilenz herrschten überall. Als diese Dinge die Kinder Gottes umgaben, drängten sie sich dicht zusammen und vergaßen ihre kleinen Schwierigkeiten. Alle Ehrsucht wurde aufgegeben und durch tiefste Demut ersetzt. Leiden, Verlegenheit und Entbehrung brachten alle zur Vernunft. Und die Leidenschaftlichen und Unvernünftigen wurden normal und handelten taktvoll und klug. Aller Achtung! Diese Krisen in der Welt ziehen das Volk Gottes zusammen. Aber schaut mal, wie es weitergeht. Dann wurde meine Aufmerksamkeit von dieser Szene abgelenkt. Es schien eine kleine Zeitspanne des Friedens zu sein. Dann wurden mir wieder die Erdenbewohner gezeigt und wieder war alles in größter Verwirrung, Streit, Krieg und Blutvergießen mit Hungersnot und Pestilenz wüteten allenthalben. Andere Nationen waren in diesen Krieg und diese Verwirrung verwickelt. Der Krieg verursachte Hungersnot. Der Mangel und das Blutvergießen führten zu Pestilenz und dann verschmachteten die Herzen der Menschen vor Furcht und Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Hier sind so ein paar sehr interessante Punkte in diesem Zitat aus Testimonies 1. Das eine, diese Krisen in der Welt werden dazu führen, dass das Volk Gottes zusammenrückt. Die Krisen werden so stark sein, dass wir die kleinen Probleme vergessen, die uns trennen und die Spaltung unter uns verursachen. Wir werden ein gemeinsames Ziel haben. Wir werden sehen, wie verloren wir sind ohne unseren Heiland. Interessant ist, dass sie spricht von so einer kleinen Spanne des Friedens. Also es wird eine Katastrophe geben, Dinge werden ausbrechen. Sie spricht hier von Kriegen und Hungersnöten und diesen Dingen. Und dann kommt eine kurze Zeit des Friedens und dann geht es richtig los. Dann beginnt das Ende vom Ende. Christus kommt bald, schreibt sie, Seite 80. Wenn Gottes bewahrende Hand zurückgezogen wird, beginnt der Zerstörer sein Werk. Dann wird es in unseren Großstädten die größten Katastrophen geben. Also wir wissen zum Ende hin, die größten Katastrophen werden in den Großstädten stattfinden. Die großen Städte werden also Brutherde von Sünde und Gewalt sein. Mir wurde Licht darüber gegeben, dass die Städte mit Verwirrung, Gewalt und Verbrechen überschwemmt werden und dass diese Dinge bis zum Ende der Geschichte dieser Erde zunehmen werden. Also die Städte werden auch nicht mehr befriedet. Also es wird sozusagen, wenn diese Krisen kommen, werden sie am meisten in den Städten zu spüren bekommen. Es ist also von existenzieller Wichtigkeit für uns zu wissen, dass es ratsam ist, die Städte, wer kann, möglichst zu verlassen, wenn diese Dinge kommen. Die großen Städte werden so aussehen. Und ich bin überzeugt davon, dass es Nürnberg genauso treffen wird. Wir werden viele große Städte werden genau das erleben. Ellen White spricht davon, die Städte werden teilweise abgeriegelt werden. Es wird Nahrungsengpässe geben, Revolutionen werden darin stattfinden, Bürgerkriege. Und wohl dem, der dann nicht in so einer Stadt lebt. Und ich glaube, es ist auch Zeit für uns, sich Gedanken zu machen und dafür zu beten, dass Gemeinde und Schule einen Platz finden, wo sie, wenn diese Dinge anfangen, noch zumindest eine kurze Zeit weiter existieren können. Die Bosheit in unseren Großstädten nimmt zu. Und es zeigt sich immer mehr, dass diejenigen, die unnötigerweise dort wohnen bleiben, sich ernster Gefahr für ihr Seelenheil aussetzen. Ganz wichtig, dass diejenigen, die unnötigerweise dort wohnen bleiben, nicht jeder kann sein Leben abbrechen von heute auf morgen und kann aufs Land ziehen und neu anfangen. Aber wer das kann, für den ist es ratsam, das zu tun. Wir sollen auch nichts überstürzen, schreibt Ellen White. Also wir sollen uns schon vorbereiten. Landleben ist nochmal ein Thema für sich, das wir heute nicht diskutieren können. Aber es verbirgt sich noch mehr dahinter, als einfach nur der Schutz, den wir dann haben vor diesen furchtbaren Zeiten, die da kommen. Denn dieses Landleben bringt noch was mit sich. Und das ist so wichtig für uns, für jeden, hier und auch am Livestream. Im Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 364, sagt Ellen White, Jesus wird bald wiederkommen. Deshalb solltet ihr euch nicht dagegen sträuben, die großen Städte zu verlassen. Gott hat denen, die seinen Weisungen folgen, reichen Segen zugesagt. Ihr müsst ihn nur in Anspruch nehmen. Wer mitten in Gottes wunderbarer Schöpfung lebt, wird in der Beziehung zu seinem Schöpfer unmerklich in Gottes Bild verwandelt werden. Ist das nicht fantastisch? Die Natur hat einen heilenden Einfluss auf unser Herz. Wenn wir uns die Schöpfung angucken und dadurch zum Schöpfer gezogen werden, wird unser Herz geheilt. Das ist so wichtig für die letzten Tage, denn gerade in den letzten Tagen muss unser Charakter ja schnell entwickelt werden. Wir müssen ganz eng zu Christus kommen. Wir müssen mit ihm verbunden sein. Und wisst ihr, es gibt so eine schöne Szene, auch für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen ist es ganz wichtig. Ellen White spricht davon, über diesen, damals gab es so ein Modefimmel in ihrer Zeit. Und die Mädchen, die haben sich so ein bisschen darüber gestritten, wer denn nun ein Rüschchen mehr am Rock hat. Und da sagt Ellen White, wisst ihr, Eltern, ihr müsstet mit euren Kindern in die Natur gehen. Sie sollen das Grün der Wälder angucken, das Blau des Himmels. Sie sollen die Bäche und Seen sich anschauen. Und dann wird es ihnen völlig egal sein, wer ein Rüschchen mehr am Rock hat oder nicht. Es wirkt heilsam, die Natur. Unmittelbar, bevor wir in die Zeit der Trübsal kamen, erhielten wir alle das Siegel des lebendigen Gottes. Dann sah ich die vier Engel, wie sie die vier Winde losließen. Und ich sah Hungersnot, Seuchen und Kriege. Volk erhob sich gegen Volk und die ganze Welt war in Aufruhr. Also unmittelbar bevor diese Trübsal kam, da wird hier von der Versiegelung gesprochen. Also da wird das Volk Gottes versiegelt. Welche Trübsal? Wir sprechen hier von der großen Trübsal, also vom Ende der Gnadenzeit. Unmittelbar bevor das kommt, bevor die große Trübsal, bevor das Ende der Gnadenzeit kommt, davor wird das Volk Gottes versiegelt werden. Also mit dem Heiligen Geist versiegelt, für Gott ausgesondert. Es sieht so aus, als ob nur noch ein Augenblick Zeit bliebe. Doch während sich schon ein Land gegen das andere und ein Volk gegen das andere erhebt, gibt es noch kein allgemeines Eingreifen. Noch werden die vier Winde gehalten, bis die Gläubigen Gottes an ihrer Stirn versiegelt worden sind. Dann werden die Mächte der Erde ihre Streitkräfte sammeln für die letzte große Schlacht. Also diese kleinen Kriege, die werden vorher auftreten, noch in der Zeit der Trübsal, der Versiegelung, bevor dann die große Trübsal hereinbricht, wo die ganze Welt dann in völliges Chaos gestürzt wird. Also was wir so sehen, denke ich, sind die Anfänge von dem, was Christus gesagt hat. Es bereitet sich vor, dass die Welt in diesen letzten großen Konflikt geht. Ich gehe also davon aus, dass wir heute und jetzt kurz vor dieser kleinen Trübsal stehen. Es müssen Dinge gemacht werden. Die Weltordnung, so wie wir sie kennen, muss abgelöst werden, denn es müssen religiöse Gesetze oder religiösen Gesetzen muss der Weg bereitet werden. Und diese werden dann diese kleine Trübsal einleiten. Aber um den Weg dahin zu bereiten, müssen wir Krisen, Konflikte und solche Dinge auf der Welt haben, die dann beschwichtet werden. Und ich vermute, dass wer soll die Welt wieder flicken, wenn sie so zerrissen ist, wie wir sie heute sehen. Ich vermute, der oberste Brückenbauer wird anfangen, Brücken zu schlagen, der Pontifex Maximus. Aber das noch zukünftig. Jesaja 17, Vers 12 und 13 sagt: Wehe ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern, wenn er sie aber schielt, so fliehen sie weit davon und werden dahin gejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie ein wirbelnder Staub vor dem Sturm. Nun, Kriege gab es schon immer auf dieser Welt oder fast immer auf dieser Welt. Und es waren fast immer schwere Situationen für alle Christen, die in diesen Zeiten gelebt haben. Aber Gott hat ihnen geholfen, das wissen wir. Wenn wir die Zeit also Revue passieren lassen, was so in den letzten vielleicht 6000 Jahren passiert ist, und wir uns die Geschichten so angucken, des Volkes Gottes und der Christenheit zu allen Zeiten, dann werden wir sehen, dass trotz der großen Kriege und Krisen, in die sie hineingekommen sind, Gott doch immer in besonderer Weise gerade dann gehandelt hat. Und sie gerade dann in diesen großen Krisenzeiten besondere Arbeiten machen konnten. Und wisst ihr, Gott war da. Und wenn ich mich an diese Zeugnisse erinnere und vielleicht so eine Geschichte von Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gefangen gesetzt wurden, in russische Arbeitslager gesperrt wurden. Von diesen Soldaten, da weiß ich, dass zum Beispiel auch Christen unter ihnen waren, die auch den Sabbat gehalten haben. Und ich weiß von mindestens 3 Leuten, die in so einem Arbeitslager waren und sich geweigert haben, am Sabbat zu arbeiten. Und der Kommandant hat gesagt, das geht nicht. Hier wird jeden Tag gearbeitet. Sie haben gesagt, der Sabbat ist reserviert für unseren Gott. Da arbeiten wir nicht. Das ist göttliches Gesetz. Und der Kommandant hat gesagt, das lässt er nicht zu. Und er hat seinem Hauptmann befohlen, dass diese 3 Männer ausgezogen werden sollen und raus in den Schnee gestellt werden sollen, bei minus, ich weiß nicht, 20, 30 Grad. So lange, bis sie anfangen zu arbeiten. Diese 3 Männer wurden entkleidet und wurden draußen auf den Hof gestellt und sie standen dort. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag standen sie da. Und abends hat der Kommandant gesagt, hat einen Arzt geschickt und gesagt, hol die Leute rein und untersuch sie. Der Arzt hat sie untersucht. Nichts. Normale Körpertemperatur, normaler Herzschlag, normaler Puls. Sie hatten die Gegenwart Gottes gespürt an dem Sabbat da draußen. Von anderen weiß ich, sie wurden inhaftiert und in Einzelzellen gesperrt, ihres Glaubens wegen. Und sie sagen, Sabbat für Sabbat war es dort Licht und dort war es warm und wir hatten Gottesdienst. Sie waren allein in Einzelhaft, aber die Engel waren bei ihnen. Gott kümmert sich um sein Volk auch in Krisenzeiten. Und das macht mir auch heute viel Mut, wenn ich sehe, was jetzt in der Welt los ist. Ich glaube, wir als Christen, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, was die Bibel sagt, wie die letzten Zeiten aussehen werden. Wir wissen, dass es schlimm wird. Aber wir wissen auch, dass Gott größer ist. Matthäus 8, Verse 23 bis 27. Und er, das ist Christus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Aber er schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Als sie dort in Not war, waren sie nicht alleine, schreibt Ellen White. Sie sind über diesen See gefahren und viele andere Schiffe haben sie begleitet. Und als der Sturm kam, trieb er diese ganzen Schiffe zusammen. Und als Christus aufstand und gesagt hat, Ruhe, legte sich der Wind und alle haben gestaunt. Es ist doch interessant, dass die Menschen jetzt sagen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und die See gehorsam sind? Ein Wort von ihm und es war Friede. Und dagegen konnte der Teufel mit all seiner Macht nichts tun. Er hätte dieses Schiff am liebsten versenkt. Und ein Wort von Gott und es war Friede und Ruhe. Glaubt ihr, Gott hat sich geändert heute? Er ist der gleiche gestern, heute und morgen. Christus hatte keine Angst in diesem Sturm. Er hatte etwas, was seine Jünger noch lernen mussten. Er sagt ja, ihr Kleingläubigen, woran liegt's? Christus hatte etwas ganz Besonderes. Und das lesen wir hier im Sieg der Liebe, Seite 516. In allem, was Jesus tat, arbeitete er mit seinem Vater zusammen. Er war stets darauf bedacht, zu verdeutlichen, dass er nicht unabhängig wirkte. Durch Glauben und Gebet vollbrachte er seine Wunder. Christus wünschte sich, dass alle sehen könnten, welch enge Beziehung er mit seinem Vater pflegte. Christus war das so wichtig, dass seine Jünger sehen, wie eng er immer die Gegenwart Gottes sucht. Denn er hat Dinge gemacht, er hat den Sturm gestillt, er hat Tote auferweckt, er hat Kranke geheilt. Aber er wollte ganz deutlich machen, das tue ich nicht aus mir heraus. Nicht, weil ich meine göttliche Macht benutze. Das tue ich, weil ich im Gebet ganz eng mit dem Vater verbunden bin. Bitte, bitte lernt das auch, sagt Christus. Das wollte er seinen Jüngern unbedingt zeigen. Denn die Zeiten, in die wir hineinkommen, waren ja sehr ähnlich. Die Zeit nach dem Frühregen wird sehr ähnlich sein wie die Zeit nach dem Spätregen. Und es ging hier um diese enge Beziehung. Gott wünscht sie sich und Christus wollte unbedingt, dass wir das erfahren, dass wir das lernen. Denn egal in welcher Zeit wir stehen, das wird uns immer helfen und den Menschen um uns herum. Die Beziehung zwischen Gott und der einzelnen Seele ist so einzigartig und wertvoll, als gäbe es keine andere auf dieser Welt, die auch noch seine Fürsorge erregte. Keine andere, für die er seinen geliebten Sohn auch noch gegeben hätte. Kannst du dir das vorstellen, dass Gottes Fürsorge für dich so groß ist, als wenn es keinen anderen Menschen auf dieser Welt gibt? Als wenn du der einzige Mensch bist, der im Ebenbilde Gottes geschaffen wurde. Gott guckt jeden Tag auf dich. Jeder deiner Schritte ist von ihm notiert. Er weiß ganz genau, wer du bist, was du tust, was du durchmachst, wie es in deinem Herzen aussieht. Er liebt es, dir nahe zu kommen. Er möchte diese innige Beziehung mit dir aufbauen. Und das ist etwas, das umso näher wir an das Ende der Zeiten vorrücken, umso wichtiger wird es für uns, das auch zu erfahren in unserem Leben. Wir stehen an der Schwelle ungeheurer und überwältigender Ereignisse. Wir stehen vor einer Umgestaltung, wie die Welt sie noch nie erlebt hat. Tröstlich klingt uns wie den ersten Jüngern da die Verheißung, dass Gottes Reich sich über alles erstreckt. Die Abwicklung der künftigen Ereignisse liegt völlig in den Händen unseres Schöpfers. Der König des Himmels bestimmt das Schicksal der Völker und behält außerdem die Leitung seiner Gemeinde in seiner Hand. Egal, was da draußen passiert und egal, welche Machtblöcke dagegen einander kämpfen, der Souverän ist immer noch Gott und er entscheidet, ob er das zulässt oder nicht. Noch halten Engel die verheerenden Stürme zurück. Denn Gott will nicht, dass unsere Welt ungewarnt ins Verderben gerissen wird. Aber irgendwann wird das, was sich am Horizont der Welt zusammenbraut, als Gewittersturm über die Erde hinwegfegen. Wenn Gott seinen Engeln befiehlt, den Sturm freien Lauf zu lassen, werden die Konflikte, von denen sich viele Menschen jetzt schon fürchten, mit ungebrochener Gewalt über uns hereinbrechen. Nur die Bibel, wirklich nur sie, vermittelt uns die richtige Sicht der letzten Dinge, die bereits ihre Schatten vorauswerfen. Wie viele Menschen in der Welt kennen diese Bibel? Wie viele Menschen in der Welt wissen, was am Ende passiert? Es sind noch viel zu wenige. Ich gehe davon aus, dass hier unter uns wahrscheinlich jeder weiß, was am Ende noch passieren wird. Aber unsere Aufgabe als Gemeinde ist es ja eben, den Menschen zu sagen, guck mal, das kommt. Damit die Menschen, wenn diese Ereignisse dann eintreten, wissen, das ist von Gott. Gott warnt uns davor und er will uns sogar in diese Zeit hinein begleiten. Er möchte bei uns sein, er möchte für uns da sein. Die Bibel ist so existenziell für die letzte Zeit, dass wir sie verstehen, aber nicht nur für uns, sondern so gut verstehen, dass wir das Wort auch einem anderen weitergeben können und diese Worte anwenden können auf das, was heute in der Welt passiert. Eine andere Geschichte, die sich damals zugetragen hat zur Zeit Jesu, als er unter uns war, heißt hier, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihm und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wie oft hat Gott das in der Bibel zu den Menschen gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin's, ich bin da. Sie hatten sich alles Mögliche ausgemalt in diesem Sturm auf dem See und sahen dann auch noch ein vermeintliches Gespenst auf sie zukommen. Und Christus sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ich bin es. Ich habe alles in der Hand. Die Völker sind unruhig. Verworrene Zeiten stehen uns bevor. Die Menschen vergehen vor Furcht und banger Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen sollen. Aber alle, die an Gott glauben, werden seine Stimme inmitten stürmischer Ereignisse hören, wenn er sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Wie wichtig ist es für uns, die Stimme Gottes jetzt zu hören, in diesen Tagen, dass wir wissen, Gott sagt uns, fürchtet euch nicht. Ich habe eine Aufgabe für euch. Ich habe euch erwählt aus der Welt heraus. Ihr seid mein Volk und ich möchte euch gebrauchen zu einem unendlich wichtigen Dienst jetzt am Ende der Zeiten. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst vor dem, was da passiert. Wisst ihr, umso verworrener die Welt wird, umso schlimmer es in der Welt wird, umso trauriger die Ereignisse, die da eintreten, umso mehr Menschen suchen nach Hilfe und Halt. Und manchmal erreicht man Menschen nur in solchen Zeiten. Ich möchte ein ganz kurzes Zeugnis geben von einer Situation, die mir passiert ist, als ich damals hier war. Das habe ich fotografiert. Das ist der Grenzfluss zwischen Thailand und Myanmar. Und ich hatte dort eine Bibelschule geleitet und habe dort Evangelisation gehalten, Bibelstunden gegeben in den Dörfern. Und einmal kam meine Übersetzerin zu mir und sagte, Ronny, da wurde ein Bote geschickt, ein General aus Myanmar möchte dich sprechen. Ich dachte, aus Myanmar, da ist seit über 70 Jahren Bürgerkrieg und die Generäle, die lenken das Land. Und ich dachte, ein General möchte mich sprechen? Ich weiß von keinem General und ich wusste auch nicht, was er von mir wollte. Stellte sich dann später heraus, dass es gar kein General war. Sie hat vielleicht nur das englische Wort nicht gehabt. Es war der Kommandant der Region. Also auch ein hoher Militär, aber kein General. Aber er lud mich ein, doch über den Fluss zu kommen, um mit ihm zu reden. Und das habe ich dann eines Morgens auch gemacht. Ich habe meine Übersetzerin genommen und ein paar Studenten. Und ich bin dann über den Fluss gefahren mit einem kleinen Schiff und habe tatsächlich dort die Militärlager gefunden, in denen sich auch dieser Kommandant aufhielt. Und der Kommandant, der hatte gefragt, ob ich nicht von Gott sprechen kann, ob ich ihm nicht von Christus erzählen kann, ihn und seinen Soldaten. Und wir haben uns dann versammelt und ich habe von Christus erzählt. Habe dort also gepredigt vor ihm und vor den Menschen, die dort waren. Und es war eine sehr eigenartige Atmosphäre. Wir saßen dort in seiner relativ großen Hütte und an der Decke hingen die ganzen Waffen. Und ich kannte diese Waffen. Das waren deutsche Sturmgewehre, das waren deutsche Panzerfäuste, das waren Granaten, Handfeuerwaffen. Also der Raum war nicht so, wie wir uns einen Andachtsraum vorstellen. Aber tatsächlich, ich habe dort gepredigt, durfte Bibelstunden geben. Und dieser Kommandant, der war wirklich ergriffen vom Wort Gottes. Und es war schön, als er hinterher zu mir kam und sagte, weißt du was, ich möchte Christus folgen. Ich möchte mein Leben dem Herrn geben. Und ich werde nur noch dieses Land verteidigen. Ich werde keine Angriffe mehr auf die anderen machen. Ich werde nur noch hier für den Schutz der Bevölkerung sorgen. Das war er hier. Hier mit einem Sturmgewehr in der Hand, so habe ich ihn getroffen. So hat er mich empfangen. Und ich dachte, dieser Mensch wurde erreicht, weil er die Krisen und die Katastrophen gesehen hat, gesagt hat, kann mal jemand kommen und mir von Christus erzählen? Kann mir jemand von Gott erzählen? Und weil wir rüber sind und ihm von Gott erzählt haben, hat er sein Leben verändert. Und ich meine, wie viele Menschen erleben solche Krisenzeiten, ob als Soldat oder als Zivilist? Aber diese Menschen, wenn sie diese Dinge in der Welt sehen, dann fragen sie sich und stellen Fragen an das Leben und an die Zukunft. Und ich glaube, das gilt all den Menschen, aber eben auch uns, die wir Christus schon kennen. In der letzten Etappe der Geschichte dieser Erde wird Krieg toben. Es wird Pestilenz, Seuchen und Hungersnöte geben. Die Wasser der Tiefe werden ihre Grenzen überfluten. Besitz und Leben wird durch Feuer und Überschwemmung zerstört werden. Wir sollten uns für die Wohnung bereit machen, die Christus für alle, die ihn lieben, vorzubereiten gegangen ist. Es ist unser Aufruf, dass wir uns jetzt in diesen Tagen, wo wir das sehen, was da in der Welt los ist, dass wir uns vorbereiten auf die Wohnung im Himmel. Denn dort ist unser Bürgerrecht. Wir sind keine Deutschen oder Europäer oder Weltbürger. Wir, die wir hier sitzen, haben unser Bürgerrecht im Himmel. Und auf die Wohnung sollen wir uns vorbereiten und den Menschen davon erzählen, dass auch sie Bürger des Himmels werden können. Wenn diese Welt einmal untergeht und alles zerstört wird, dass wir da einen Ort haben, zu dem wir fliehen können. Amen. Beten wir doch gemeinsam, ja? Wollen wir uns erheben zum Gebet? Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir wissen dürfen, dass trotz der Krisen und Stürme dieser Welt du doch alle Zeit bei deinen Menschen bist. Wir möchten dir danken, Herr, dass deine Hilfe immer da ist und dass du uns immer nahe bist. Herr, wir möchten dich bitten für all die Menschen, die jetzt in Krisengebieten sind, ganz besonders für all unsere Geschwister, die in der Ukraine sind. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du ihnen Halt gibst, dass du sie schützt in dieser Zeit, dass du sie bewahrst und dass du aber auch ihr Licht leuchten lässt vor den Menschen, die dort jetzt in Verzweiflung sind, weil sie dich nicht kennen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du diesen Krieg zu einem Segen nutzt, dass viele Menschen von dir erfahren. Bitte rüttle auch uns hier in Deutschland wach, dass wir sehen, welche Zeit gekommen ist und dass wir dir dieses Werk mit einem Eifer vorantreiben, wie noch nie zuvor. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du täglich in unseren Herzen wohnst und dass wir diese kostbare Zeit im Gebet mit dir nicht versäumen, damit wir vorbereitet sind auf das, was vor uns liegt. Und dafür danken wir dir. Im Namen unseres Herrn Jesu. Amen.